Hallo und herzlich willkommen zu den zweiten Zwei-Mann-Mauer-Oscars. Ja, es ist eine besondere Zeit des Jahres. Wer wird der beste Film? Wer ist der beste Hauptdarsteller? All das wird die Jury heute in dieser Sonderfolge besprechen. Und die Jury besteht nicht nur aus meiner Wenigkeit, nein, natürlich auch aus dem äußerst kompetenten Moritz, den ich jetzt ganz, ganz herzlich begrüße.
Moin, moin, lieber Anton, danke für diese nette Begrüßung und ja, diese Oscars. Manche Leute denken vielleicht, da geht's in L.A. zur Sache, aber nein, die eigentlich wichtige Verleihung, die findet natürlich heute hier im Podcast statt. Und ja, ich habe mal geschaut, knapp ein Jahr ist es her, 46 Folgen ist es her, dass wir hier zum ersten Mal unsere Oscars verliehen haben. Und wie du es richtig gesagt hast, dieses Jahr zum zweiten Mal. Also lass uns reingehen direkt in die Oscars. Und da legen wir los mit dem besten Film, also das beste Spiel, der beste Spielfilm, wo gab es die meiste Dramatik, die meiste Spannung, vielleicht einfach nur die meiste Unterhaltung oder irgendein anderer Grund. Anton, ich lade dich ein, wir haben, genau wie letztes Jahr auch, jeweils immer zwei Nominierte und dann den Gewinner dieses Oscars. Ich lade dich ein, hier mal deine erste Nominierung, also quasi deinen Platz 3 für den besten Film zu verkünden. Mach mal den Umschlag auf.
Okay, dann schaue ich hier mal rein und auf Platz 3 haben wir Frankfurt gegen Leverkusen. Ja, also ich glaube, das lässt sich relativ leicht erklären, denn das war Unterhaltung pur. Das waren 5 Tore, gerade diese Phase unmittelbar vor der Pause, wo es dann richtig zur Sache ging. Leverkusen mit einem ja, Dreifachschlag dann quasi, früh schon die Weichen gestellt, Frankfurt dann nochmal zurückgekommen, leicht nochmal angedeutet durch Ekitike, dass da vielleicht doch noch was gehen könnte, aber am Ende die Leverkusener viel zu abgezockt und auch in der Höhe dann doch auch, muss man sagen, irgendwo verdient, also ja, diese Leverkusener, die sind schon gefährlich, da ist ja gerade auch was, wenn man mal ein bisschen schon mal nach vorne schaut, eine ganz, ganz spannende Phase der Saison. Und ja, ich muss sagen, die Leverkusener, die imponieren einem schon. Und dementsprechend, allein aus Unterhaltungssicht, da denke ich mal, total verdient, da zumindest in die Top 3 gerutscht zu sein. Also 4-1 gewinnt Leverkusen in Frankfurt und ist damit immerhin auf dem Treppchen auch hier bei den Oscars.
Hochverdient, also wer die nicht in den Top 3 hat, der denke ich, hat dieses Wochenende kein Fußball geschaut. Es war ein Blockbuster und ich würde sagen, er hat noch mehr gehalten, als er versprochen hat. Also das war schon ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich finde auch wieder mal Leverkusen, die haben gezeigt, wie sie in Topspielen einfach in der Lage sind, wie sie es auch neulich erst gegen die Bayern gemacht haben, so Teams zu dominieren, obwohl sie eigentlich, das war Tabellenplatz 2-3 und trotzdem sehen die Leverkusener da so stark aus. Das einzige Gegentor war ja eigentlich auch nur ein Geschenk von Mukiele, sonst fällt das vielleicht gar nicht. Also das war auf jeden Fall eine Top-Leistung und ein sehr, sehr starkes Spiel. Also völlig verständliche Nominierung. Ich mache mal direkt mit meiner ersten Nominierung weiter, also meinem Platz 3. Ja, und da geht es dann doch etwas ruhiger zur Sache. Das ist, würde ich sagen, FSK 0, ein Kinderfilm. Heidenheim gegen Gladbach, denn das war wirklich einseitig ein Trainingsspiel quasi von den Gladbachern, die in Heidenheim dann mit 3-0 gewinnen. Völlig ungefährdet, völlig entspannt, schöne Tore. Man hätte so gemütliche Hafenmusik da drunter legen können unter den Spielfilmen. Also das war schon teilweise natürlich auch ein bisschen erschreckend, wie chancenlos Heidenheim da war, aber gerade aus Gladbacher, aus Fohlensicht war das, glaube ich, ein sehr entspannter Film, bei dem man auch mal kurz ans Handy gehen kann, auch mal kurz irgendwie aus dem Fenster gucken kann, ohne direkt was zu verpassen. Das war, fand ich, eine sehr einseitige Nummer.
Ja, ist ja auch mal wichtig, ne? Also nicht immer dieses ganz intensive, dramatische, auch mal ein bisschen leichte Kost, was für nebenbei, für die gute Stimmung, für die ganze Familie. Und ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, gerade die Gladbacher Familie, die hat sich das definitiv sehr, sehr gerne angeschaut. Vielleicht noch ein Wort zu Heidenheim. Klar, wir sagen jetzt hier leichte Kost, und mal ein bisschen was zum Entspannen. Naja, also die Situation in Heidenheim gleicht da eher so ein bisschen einem Horrorszenario, möchte ich es mal nennen. Denn da geht es wirklich jetzt ganz, ganz steil bergab. Platz 18 für die Heidenheimer. Also, das ist ja oft so, dass wenn du da irgendwie, keine Ahnung, dein Character-Arc ist so, dass du als Underdog dann doch irgendwie es schaffst, ganz oben mitzuspielen. Aber dann merkst du, ah, da bin ich vielleicht noch gar nicht so für gerüstet und musst erstmal schauen, wie das die ganzen ja, großen Jungs da all die Jahre lang stemmen, und dann fällt dir das wieder auf die Füße. Also, das ist übel, gerade für die Heidenheimer, aber kann natürlich auch eine ganz, ganz spannende Wendung noch nehmen. Also, da ist das Drehbuch ja noch nicht zu Ende geschrieben. Das heißt, mal sehen, was da noch kommt. Jetzt gerade sieht es tatsächlich nicht nach einem Happy End aus für die Heidenheimer. Ganz anders denkt man da, glaube ich, momentan in Gladbach drüber nach. Also, die freuen sich hier auch zu Recht über diesen dritten Platz.
Ich mache mal direkt weiter mit dem zweiten und da geht es dann schon ein bisschen mehr in dieses Genre, das du da gerade angesprochen hast. Muss
Oh.
man Fan von sein? Es ist ein absoluter Horror-Thriller und ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Wochen immer mehr mit diesem Genre beschäftigt, denn es geht um Bremen gegen Wolfsburg. Das war wirklich nichts für schwache Nerven, also das war ganz, ganz harte Kost. Sehr grafisch teilweise, ganz, ganz schlimme Dinger dabei gewesen. Vergebene Großchancen, abgefälschte Tore, ein Auswärtssieg der VW-Truppe in Bremen. Das war wirklich so ein bisschen der, wie man möchte, Höhepunkt für Horrorfans oder Tiefpunkt für Bremen-Fans in den letzten Wochen. Ja, es hatte natürlich, was diese Dramatik anging, deshalb einiges zu bieten. Deswegen schafft es bei mir das Spiel hier auch so weit nach oben, auch wenn es natürlich schmerzt. Denn was da Woche für Woche abgeht, es war natürlich äußerst traurig, dass wir letzte Woche keinen Podcast machen konnten. Denn da hätte ich natürlich auch gerne noch über die Bremer geredet. Nicht. Mir fehlen so ein bisschen die Worte in den letzten Wochen. Und ja, das Spiel war jetzt ziemlich bezeichnend eigentlich. Es war gar nicht so schlecht. Bremer gehen durch ein ziemliches Slapstick-Eckentor, wo Patrick Wimmer da aus einem Meter ihm der Ball an den Rücken fällt und dann ins Tor dobst, auch nur weil vorher alle vorbeifliegen. Gehen die Bremer in Rückstand und dann machen sie extrem viel nach vorne. André Silva bisher sehr, sehr glücklos, trifft den Pfosten. Dann Jens Day mit wirklich mehreren Riesenchancen, die er liegen lässt. Hätte es, glaube ich, auch Elfmeter gegeben, wenn Veljkovic nicht davor im Abseits gestanden hätte, der danach nämlich dann ordentlich abgeräumt wird vom Wolfsburger Keeper. Alles kommt da so ein bisschen zusammen. Die Bremer haben definitiv mehr investiert und kriegen dann kurz nach der Pause das zweite Tor, ein abgefälschtes Ding wieder von Wimmer, der diesmal den Rücken des Bremer Gegenspielers nimmt und ja, den Ball dann quasi abgefälscht ins Tor befördert und ja, danach ging es eigentlich so weiter wie nach dem ersten Rückstand. Die Bremer ja, laufen an, haben wirklich immer noch viele Großchancen und dann, so wie man es kennt, so ein bisschen zu spät in der 90. kommt da nochmal so ein bisschen Hoffnung auf, entkommen sie dem Killer vielleicht? Nein, ja, Ralf Hasenhüttl mit der Sense macht dann am Ende eben diesen Traum, macht ihm den Gar aus und so gibt es auch für die Bremer kein Happy End und man kann nur froh sein, dass sie vor diesem Abstiegssumpf so einen kleinen Vorsprung haben, denn so wie sie im Moment spielen, wird das eventuell auch noch mal ungemütlich sonst.
Da bleibt einem die Luft weg, ähnlich wie mir Anfang der letzten Woche. Also aus Bremer Sicht wirklich ganz, ganz harte Kost. Da muss man schon mit allen Wassern gewaschen sein, wenn man sich da rantraut. Ist natürlich eine wirklich ganz andere Situation. Wir haben beide auf der 2 scheinbar unsere Vereine. Und ja, bei den Bayern, was soll ich sagen? Da ist das Ganze gerade etwas entspannter. Da war beim Spiel gegen Stuttgart auch eine Menge drin. Also da ein Comeback und verteilte Geschenke. Und am Ende mal wieder die 3 Punkte der Bayern inklusive Jubelsturmlauf von Vincent Kompany. Also da wurde dem Zuschauer auch einiges geboten. Und natürlich sportlich drauf geschaut. Ja, die Bayern extrem souverän. Ne? Also ich habe gerade schon über die Leverkusener gesprochen, während du dich jetzt, finde ich sehr, sehr spannend auch, durch die Genre so ein bisschen manövrierst, ne? Mit leichter Kost, Horrorfilmen sogar. Also bei mir haben es da, finde ich, einfach zwei der, ja, wahrscheinlich einfach unterhaltsamsten Spiele mit reingeschafft, auf die 3 und auf die 2. Und natürlich, also wir sind hier in der Jury komplett neutral, aber dieses Bayern-Spiel, also das ist schon Wahnsinn. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber es war ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Es hatte eine ganze Menge. Und am Ende natürlich das Wichtigste für alle. Das Happy End für die Bayern.
Ich habe nach dem Alle noch auf alle Bayern-Fans gewartet.
Ja,
aber das kam
das,
irgendwie nicht.
Das wissen ja die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also das geht natürlich an die Bayern-Fans da drauf.
Ja, ich fand es auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, aber trotzdem fand ich es ein bisschen erschreckend, wie offen dieses Spiel war und wie gut Stuttgart sich verkauft hat. Vielleicht auch nochmal deine Meinung dann zum Ausgleichstor. Da gab es ja viel Diskussion auch im Nachhinein noch bezüglich einer möglichen Abseitsstellung. Ist, finde ich, schwer aufzulösen, aber
ja, genau.
Also, was sagst du, hat der Regisseur da ein bisschen eingegriffen?
Ja, also auch die Bundesliga ist sich ja durchaus bewusst, dass an diesem Wochenende die Zwei-Mann-Mauer Oscars vergeben werden. Dementsprechend geben sie sich natürlich gerade was Regie, Dramatik und vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ne, Feuer, was da reingegossen wird, oder Öl, was ins Feuer gegossen wird, geben sie sich nochmal ein bisschen extra Mühe. Dementsprechend, ja, klar, von außen betrachtet denkt man jetzt, oh, was ist da denn passiert? Aber das hat alles seinen Grund. Die Zwei-Mann-Mauer-Oscars standen oder stehen jetzt gerade an. Und da ist ja klar, dass man da ein bisschen tricksen will, ein bisschen gucken will, dass man dann eben nach Möglichkeit auch diesen Oscar gewinnt. Jetzt hat's. Und das ist ja schon hart, ne? Ich meine, selbst da dann am Ende nur für Platz 2 gereicht, obwohl es die Bayern sind, obwohl ich hier mit in der Jury sitze. Und ich glaube, das sagt schon alles. Nein, es ist natürlich, ja, finde ich auch ein bisschen ja, schwierige Szene da, schwer zu sehen, aber ja, weiß nicht, also hinten raus fand ich dann die Bayern schon auch nicht unverdient das Ding dann noch gezogen. Also klar, auch mit ein bisschen Mithilfe der Stuttgarter, aber ich bin nicht unzufrieden, sag ich mal so.
Nein, sie haben auf jeden Fall abgezockt und sehr reif die Fehler ausgenutzt, die Stuttgart ja auch wirklich
einfach
zu viele gemacht hat. Und das ist dann nun mal auch irgendwie Qualität, die zum einen eben auf der einen Seite nicht zu machen, auf der anderen Seite, dass du die dann eben auch nutzt, wenn sie dir wirklich so serviert werden, diese Geschenke, die dann auch anzunehmen. Trotzdem hätte ich mir noch ein bisschen mehr Kontrolle gewünscht, aber ja, wie du sagst, am Ende ist es dann ein 3-1-Sieg beim VfB Stuttgart, absolut nimmt man so mit und ist auch kein Selbstläufer da zu gewinnen, wie man auch zum Beispiel in der letzten Saison gesehen hat, von daher alles gut so. Geh doch mal dann über, Anton, oder? Zu deinem ersten Sieger.
Und der Oscar geht an RB Leipzig gegen den ersten FSV Mainz 05. Denn was da passiert ist, ja, das ist in vielerlei Hinsicht an Dramatik und Spannung kaum zu überbieten. Die Leipziger früh in Führung gegangen, in einer sportlich angespannten Situation, sogar mit diesem 1:0 in die Pause gegangen. Und dann kam die Mainzer. In Form von Amiri und Burkhardt.
Alter.
Ja, also das lernt man auch nicht an jeder Journalistikschule.
Beste Filmmusik, den haben wir jetzt gar nicht mit drin, aber
ja,
das ist ja,
das
kommt ja mit
so
hier.
Als Nebenschauplatz nochmal mit aufmachen. Also, lasst uns gerne wissen, ob wir demnächst auch mal die beste Filmmusik hier küren sollen und dann wissen wir ja schon, wer da die Nase vorn haben wird. Aber nein, mal ganz ehrlich, es ist so ein Spiel gewesen, was dann am Ende vielleicht ein kleiner Wink mit dem Zaunfall war, weil da ist ja schon richtig viel mit drin. Die Mainzer historisch gut. Spieler wie Amiri, wie Burkhardt, wie Nebel, natürlich, neben dem Platz, Bo Henriksen. Da läuft es wie am Schnürchen. Und auf der Gegenseite RB Leipzig, ganz, ganz tief in der Krise jetzt. Und Marco Rose angezählt, Marco Rose aber noch nicht gefeuert. Da soll wohl auch Kloppo sich mit eingeschaltet haben, jetzt in seiner neuen Funktion, dass er da Marco Rose auf jeden Fall nochmal eine weitere Chance gibt. Und diese ganzen Geschichten verworren in nur einem Spiel ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also frühe Führung, dann Spiel gedreht, der eine Trainer vor dem Aus, der andere historisch gut mit seiner Mannschaft. Also ich bin sehr gespannt, was du da gleich noch hinzufügen wirst, beziehungsweise wer es bei dir ganz nach oben geschafft hat.
Ja, erstmal natürlich zu deiner Verleihung. Auch absolut interessantes Spiel, so ein bisschen auch so ein Plot-Twist, so ein bisschen M. Night Shyamalan, der ist ja dafür bekannt für seine Twists mitten im Film. Das vielleicht da auch so ein bisschen vorgekommen und ja, also es ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es hat hier so ein bisschen was von Star Wars 6, also so ein bisschen hier die das Imperium fällt, das Leipziger, vielleicht ein bisschen zu groß gesehen, aber dann eben so dieser kleine Rebellenhaufen, die Mainzer, die sich da eben ganz nach oben spielen. Das ist für mich sowieso eine der Geschichten der Saison und leider eben auch eine der Geschichten der Saison ist eben, wie die Leipziger hier Woche für Woche enttäuschen. Das haben wir schon so oft gesagt, das ist hier wie die gesprungene Schallplatte, die sich immer wiederholt, aber muss man leider einfach so sagen. Thema Marco Rose ist für mich so nicht über die Saison die beste Personalie als Leipzig-Trainer. Wenn man jetzt hier eben noch auf Kurs ist, seine Ziele zu erreichen, also Champions-League-Qualifikation, so lange könnte man das noch halten, aber sie sind ja jetzt eben auch schon 3 Punkte hinter den Mainzern. Da muss man sich dann überlegen, ob man das wirklich bis Saisonende macht, wenn man die gefährdet sieht. Aber ja, was so die ganze Entwicklung der Mannschaft angeht oder eben die ausbleibende Entwicklung, da finde ich, sollte man sich woanders umschauen im Sommer. Siehst du es ähnlich oder würdest du ihm da nochmal eine Chance geben?
Boah, sehr, sehr schwierig, finde ich, weil natürlich sind sie auch noch im Pokal mit drin. Das rettet Rose wahrscheinlich gerade auch noch.
Ja, gut.
Also, sie sind ja 2 Spiele von einem Titel entfernt. Und du sagst es richtig, noch haben sie alle Möglichkeiten, sich auch für die Champions League zu qualifizieren, dass sie da, wie vielleicht mal ganz am Anfang der Saison, so ein bisschen geträumt wurde, dass man vielleicht sogar noch weiter oben angreifen kann. Gut, muss man sich von verabschieden, ist klar. Aber ja, im Pokal-Halbfinale zu stehen und den Trainer rauszuschmeißen, wäre schon auch irgendwie komisch, obwohl natürlich vor allem die Leistungen überhaupt nicht stimmen. Die Champions League war eine Katastrophe. Also, ja, ich muss ehrlich sagen, ich mag Marco Rose. Dementsprechend, ja, wünsche ich ihm jetzt nicht, dass er gefeuert wird. Also, so viel Empathie ist dann doch schon da. Aber ja, gerade aufgrund der einfach sich durchziehenden sportlichen Leistungen muss man schon sagen, dass er zumindest mal einen ganz, 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 ganz schweren Stand hat. Und ja, ich bin gespannt. Also er soll jetzt ja noch auf der Bank sitzen bei den Freiburgern. Topspiel nächstes Wochenende. Und die sind tatsächlich auch nicht ganz so schlecht drauf momentan, stehen auch vor den Leipzigern in der Tabelle. Also wenn er es da nicht schafft zu gewinnen, ich glaube, dann ist auch Schluss.
Aber das Halbfinale kam ja da noch nicht, oder? Also dann würde er trotzdem vorher fliegen.
Ja, genau, das ist halt aber so das Ding. Also ich meine, also das ist ja nur mein
ja, nee, ich meine nur
Befinden, genau, klar.
Jetzt auf deine,
dass es sich merkwürdig anfühlt, weil sie theoretisch eben noch eine realistische Chance sogar auf den Titel haben. Aber es hieß ja jetzt schon, dass er jetzt nach diesem Spiel, nach dieser Niederlage sehr, sehr angezählt ist. Dann gab es ein großes Gespräch mit, ich glaube, Minzlaff, Gomez, vielleicht sogar Kloppo, die dann halt gesagt haben, hey, okay, er fliegt noch nicht, aber wenn sie jetzt gegen Freiburg verlieren sollten, einen nächsten, muss man ja sagen, direkten Konkurrenten da um diese Plätze und man stelle sich nur mal vor, keine Ahnung, Wolfsburg gewinnt nochmal und Mainz auch und dann rutscht Leipzig plötzlich komplett von den europäischen Plätzen, also dann finde ich, hat er wenige Argumente vorzuweisen. Klar, dieses DFB-Pokal-Halbfinale. Aber dann ist es eben so eine akute Gefährdung der wichtigsten Ziele, was natürlich die Champions-League-Qualifikation ist, monetär und auch sportlich. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es da natürlich auch ein bisschen, vielleicht je nach Leistung entschieden, dann doch ein jähes Ende finden könnte.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, mir geht es auch so ein bisschen um die Entwicklung der Mannschaft und eben nicht nur um die unmittelbaren sportlichen Ziele. Also ich finde, dieser Kader darf maximal Dritter werden, sonst also nicht drunter. Und davon sind sie eben weit entfernt. Und das ist, glaube ich, nicht nur auf die Xavi Simmons-Verletzung, der 2 Monate gefehlt hat, im Spätjahr letzten Jahres zu schieben. Aber ein anderes Thema. Ich komme zu meinem Oscar-Gewinner bester Film. Und der Oscar geht an Leverkusen in Frankfurt. Das ist mein Gewinner. Du hast sie vorhin auf der 3 gehabt. Also für dich waren sie auf jeden Fall auch nominiert. Ich musste sie auf die 1 stellen, denn wir haben vorhin schon über das Spiel geredet. Es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Für mich immer wieder beeindruckend, wie Leverkusen es schafft, so sportlich, zumindest vermeintlich, ihnen nahestehende Gegner zu dominieren. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, vor dem Spiel waren sie irgendwie 21 Punkte vor Frankfurt. Also unfassbare. Das war Bayern Stuttgart. Da bin ich kurz verrutscht. Trotzdem auf jeden Fall großer Vorsprung vor den Frankfurtern. Und das ist dann immer wieder beeindruckend. Und ja, viel muss ich nicht mehr zu dem Spiel sagen. Für mich ist es Platz 1, also der Oscar-Gewinn für den besten Film.
Ja, kann ich auch komplett verstehen. Also an Unterhaltung schwer zu überbieten, dieses Spiel. Also bei mir eben vielleicht noch andere Kriterien mit reingerutscht, aber kann ich Wort für Wort so mitgehen, was du da gerade ausgeführt hast. Also ein absolut tolles Spiel. Wie gesagt, hat einfach Spaß gemacht, da zuschauen zu dürfen. Deswegen zu Recht auch als bester Film von dir gekürt. Dann haben wir die Filme abgehakt. Und bevor wir gleich noch, freut euch da schon mal drauf, auch zu den besten Hauptdarstellern dieses Spieltags kommen, widmen wir uns erstmal den besten Nebendarstellern. Auch da wieder hochgearbeitet von 3 bis 1 bis zum Oscar für den besten Nebendarsteller. Und Moritz, auch da lasse ich dir gerne den Vortritt. Starte doch gerne mal mit deinem drittbesten Nebendarsteller.
Ja, ich war gerade noch bei Leverkusen gegen Frankfurt und da gibt es für mich auch direkt einen Nebendarsteller, der wirklich mir besonders ins Auge gestochen ist, und das ist Àlex García, der spanische zentrale Mittelfeldspieler von Leverkusen, der an der Seite von Granit Xhaka quasi auf der Doppel-6, wenn man es so einfach bezeichnen will, gespielt hat in Frankfurt und das wirklich überragend gut gemacht hat. Kam ja letzten Sommer aus Girona, da auch eine Überraschungssaison auf jeden Fall hingelegt. Und wenn man ihn so sieht und wenn man ihn spielen sieht, dann denkt man, okay, der ist vielleicht eher für 1-2 Positionen weiter vorne gedacht, aber der kann eben auch gegen den Ball richtig gut arbeiten. Und dieses Gesamtpaket, was eben so ein Nebendarsteller dann auch quasi im Maschinenraum machen muss, abgeben muss, das hat er auf jeden Fall geschnürt. Und da hat er gegen den Ball eben sehr, sehr bissig die Bälle erobert und vor allem mit Ball. Der hat eine super Technik, der spielt fantastische lange Bälle und ist eben auch torgefährlich. Hat dann ja auch das 4. Leverkusener Tor gemacht, wo er einfach so ein bisschen bissiger ist als, ich glaube, Skiri war es, der Frankfurter, der Ball, der da so ein bisschen aus dem Strafraum rausgedopst kommt. Skiri läuft ihm hinterher, hält so halb den Fuß ran, aber eben nicht genug. Und Àlex García, der zieht einfach mal ab und haut den da mit so einem Aufsetzer flach eigentlich, dann relativ flach ins Tor. Und das war für mich einfach von Anfang bis Ende eine super, super dominante Performance von ihm an der Seite von Xhaka, der natürlich auch überragend war wieder. Aber das war wirklich eigentlich für mich eine glatte 1 dieser ganzen Mittelfeldzentrale. Und da wollte ich jetzt einfach mal Àlex García hervorheben, der für mich da wirklich nochmal vielleicht einen kleinen Ticken besser gespielt hat als Xhaka.
Kann ich absolut nachvollziehen. Also eine wirklich, wirklich gute Leistung da von Àlex García. Und das ist ja eh so ein bisschen, ich fand ihn anfangs bei Leverkusen hat er schon oft sehr gute und spannende Ansätze gezeigt, aber ist nicht immer so krass auf den Rasen gebracht. Das ist in den letzten Wochen und Monaten deutlich besser geworden. Auch deshalb hat zum Beispiel auch ein Robert Andrich in letzter Zeit echt einen sehr schweren Stand bei den Leverkusenern, der ja vollkommen zu Recht auch in der letzten Saison einer der absoluten Leistungsträger und Gründe für diese Wahnsinns-Leverkusener Saison war. Also das macht Garcia richtig gut und hat sich da definitiv auch zum einen diese Nominierung, zum anderen auch dieses Lob jetzt einfach mal über die letzten Wochen, aber gerade auch jetzt in diesem Spiel mehr als verdient. Und Lob hat sich auch mein dritter Platz beim besten Nebendarsteller verdient, denn es ist Niko Kovac. Dortmund hat mit 2:0 bei St. Pauli gewonnen und das Spannende und eigentlich ein bisschen Traurige, damit hat Borussia Dortmund in dieser Saison erstmals 2 Bundesligaspiele in Serie gewonnen. Das ist natürlich eine Statistik, die erstmal dafür spricht, was für eine komplizierte Saison die Dortmunder haben. Und dann zum anderen, ja, was sehr Positives dann wiederum ist, wenn man so möchte. Also gerade natürlich jetzt auch für Niko Kovac, der nach dieser Niederlage gegen Bochum, boah, ja wirklich, ja, da haben wir auch drauf gehauen. Zu Recht. Also das sah schon ganz, ganz übel aus, der Start vom Kroaten da beim BVB. Und jetzt eben haben sie es geschafft, gegen Union dieses Wahnsinn 6:0 und jetzt eben gegen St. Pauli mit einem 2:0. Insgesamt jetzt schon 3 Spiele, wenn man noch das Champions-League-Rückspiel mit einrechnet, ohne Gegentor zu bleiben und eben erstmals 2 Spiele in der Bundesliga am Stück zu gewinnen. Und ich finde, allein dafür, um diese, ja,
großartige Errungenschaft.
Ja, genau, also das wollte ich jetzt gerade auch nicht so suffisant sagen, aber ja, zumindest, dass sie das jetzt endlich mal geschafft haben, dass sie auch ohne Gegentor geblieben sind, das ist ja auch, kann man auch ruhig mal Niko Kovac anrechnen und dementsprechend ist er hier mit dabei.
Absolut. Also das gilt es dann jetzt natürlich zu bestätigen, auch über einen längeren Zeitraum. Aber wenn wir immer Konstanz fordern, ich meine, 2 Spiele hintereinander gewonnen, ist ja dann quasi die kleinste Form der Konstanz, die es gibt. Aber trotzdem ein guter Anfang. Und ich finde auch, dass man auf jeden Fall einen kleinen Effekt jetzt sieht mittlerweile. Gerade auch Pascal Groß und Guirassy, die sehr gut zusammenspielen. Weiß nicht, ob er da jetzt groß was verändert hat, groß, aber trotzdem auf jeden Fall so, trägt so langsam Früchte und bleibt dann natürlich für ihn und für alle Dortmunder zu hoffen, dass es in die Richtung weitergeht.
Ja, und wenn wir darüber reden, dass die Dortmunder ohne Gegentor geblieben ist, dann muss ich leider damit überleiten zu meinem Platz 2. Er wäre so gerne ohne Gegentor geblieben, aber leider hat er sich selber quasi einen reingelegt, hat ganz übel gepatzt. Und ja, manchmal sind es auch die Antihelden, die eben die entscheidenden Darsteller sind in den Filmen, in denen sie mitwirken. Und deshalb bei mir auf Platz 2 Timo Horn, der einem nur leid tun kann, war sichtlich, ja, gerührt nicht, war sichtlich emotional nach seinem Patzer beim so wichtigen Spiel der Bochumer zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, es ist eine Szene, die tut einem weh. Die hat jeder von uns schon mal miterlebt. Ob selber als Torwart oder Torwart bei sich in der Mannschaft. Also bei dem Torwart von dir in deiner eigenen Mannschaft oder auch im Gegnerteam. Das kann auch auf diesem Niveau einfach mal passieren. Es wird trotzdem deswegen nicht weniger bitter. Also in so einem Spiel so ein Ding da zu kassieren, das kann einem nur leid tun, aber eben auch diese dramatischen Stories und Protagonisten gehören natürlich zu so einem Bundesligaspieltag dazu. Dementsprechend Timo Horn, ja, Top 2 bei mir als Nebendarsteller, aber natürlich in der höchst traurigsten, möchte man schon fast sagen, Art und Weise.
Ja, vielleicht ist er dann fast so ein bisschen froh, dass er den nicht gewonnen hat, den Oscar. Sonst müsste er sich da dauernd dran erinnern lassen, wenn er ihn da, weiß nicht, als Türstopper bei sich zu Hause in der Wohnung hat in Bochum. Also sehr, sehr unglücklich, aber ein sehr, sehr schöner Kontrast zu meinem Platz 2. Meine nächste Nominierung ist Finn Dahmen, also auch ein Keeper und das einer, der gerade wirklich ganz oben surft auf der Erfolgswelle. Ich musste dreimal gucken, als ich gelesen habe, dass der FC Augsburg die beste Defensive in Europas Top 5 liegen hat, seit Jahresbeginn. Also, wie bitte was? 3 Gegentore in 9 Ligaspielen und eben Finn Dahmen jetzt die letzten 4 Spiele in der Liga zu 0 gespielt, damit den Vereinsrekord übernommen, quasi gebrochen von Marvin Hitz. Also, unglaublich. Der Torwartwechsel zur Winterpause von Jes Torup muss mal wieder genannt werden. Grüße an dich, Benny, du hast es gefordert. Der hat da scheinbar genau die richtige Entscheidung getroffen mit Finn Dahmen im Tor. Aber generell ist so ein Spiel oder so eine Leistung, Defensivleistung, natürlich auch ein Resultat der ganzen Verteidigungsarbeit. Und das läuft im Moment richtig gut bei den Augsburgern, die jetzt 0-0 gespielt haben, zwar gegen Freiburg, da aber auch die bessere Mannschaft gewesen sind, muss man sagen. Also haben zweimal auch Alu getroffen, hätten damit ein bisschen mehr Glück auf jeden Fall auch gewinnen können. Und hinten eben Finn Dahmen als einer, der jetzt nicht in jeder Schlagzeile stehen wird im Moment, aber einer, der seine Arbeit richtig, richtig gut macht und so eben auch den Grundstein dafür legt, dass sie eine Chance haben, Spiele zu gewinnen. Denn wir wissen auch, die Augsburger, die schießen jetzt nicht jedes Spiel 3. Deswegen ist dann eben hinten die Null zu halten besonders wichtig und das gelingt ihm richtig gut gerade.
Bin ich komplett bei dir, also wirklich richtig, richtig krass. Hätte ich so auch nicht erwartet, dass Finn Dahmen da jetzt gerade nochmal so durchstartet. Hatte auch nicht die leichteste Zeit bisher in seiner noch jungen Karriere. Also oftmals so ein bisschen Unsicherheiten, Wackler drin gehabt. Manchmal ist es dann eben genau das, dass es zu dem Zeitpunkt mit dem Trainer in der Mannschaft Klick macht und du plötzlich über dich hinauswachsen kannst. Und das tut er definitiv im Defensivverbund. Du hast es gesagt, wahnsinnige Statistik. Augsburg irgendwie seit Jahresbeginn die beste Defensive. Das ist ja schon mal krass. Finn Dahmen, gerade erst frisch gebackener Rekordhalter der Augsburger Vereinshistorie, was die Zu-Null-Serie angeht. Also, wenn der nicht diese Nominierung verdient hat, dann weiß ich auch nicht.
Dann lass mich meinen Oscar mal verleihen. Und deswegen komme ich jetzt zu Platz 1. Und der Oscar geht an Leon Goretzka. Da habe ich mir eine Seite aus deinem Playbook von letztem Jahr rausgerissen, denn du hast es vorhin schon richtig gesagt, die Bundesliga und natürlich auch die Spieler, die Vereine, die wissen natürlich, dass wir jetzt wieder diese Oscars verleihen, denn Leon Goretzka, der hat bei dir letztes Jahr den besten Nebendarsteller abgeräumt und jetzt tut das bei mir in diesem Jahr. Der war so ein bisschen für mich einer der Schlüsselspieler am Freitag gegen Stuttgart. Wir haben über das Bayern-Spiel schon gesprochen. Und er musste dann ja mit Palinha zusammen auf der Doppel-6 spielen, weil Kimmich und auch Pavlovic ausgefallen sind. Und das hat er, finde ich, sehr gut gemacht. Klar, da hast du spielerisch bei den beiden nicht die gleiche Komponente, wie du sie bei Pavlovic und Kimmich zusammen hast oder wenn auch nur einer von den beiden spielt. Aber dafür halt eben dieses klassische Goretzka-Spiel, sehr viele Zweikämpfe gewonnen, einfach körperlich extrem präsent. Ich finde auch bei ihm auffällig, wie viel er grätscht und wie gut er das macht. Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen Versuch, lieber auf den Füßen zu bleiben, wird einem gesagt, weil eben wenn du die Grätsche setzt und nicht triffst, dann bist du eben raus aus der Aktion. Aber Goretzka, der beherrscht das richtig gut und das gefällt mir einfach. Das war wichtig, da in der Zentrale so dagegen zu halten und dann macht er natürlich auch das wichtige 2-1, als er da Stiller hinterherläuft und die Stuttgarter wollen den Abstoß da kurz hinten rausspielen und er fängt einfach diesen Ball ab und hat so ein bisschen diese letzte Kreisliga-Trainer sagen wir die Torgeilheit. Also einfach da zu sein, wach zu sein und den dann am Ende auch noch im 1 gegen 1 dann gegen Nübel zu verwandeln, das war richtig stark und da hat er sich, glaube ich, nochmal mehr Kredit erspielt. Ich meine, die Goretzka-Aktie, das wissen wir alle in dieser Saison, die ist rasant am Steigen. Also das ist ein absoluter, wenn man so will, in dieser Saison ein absoluter Newcomer. Aber der hat sich richtig entwickelt und wieder zum alten sportlichen Wert zurückgefunden. Von mir deswegen diese Auszeichnung, die für mich hochverdient ist.
Was kann dieser Mann nicht? Also eine sehr, sehr schöne Laudatio und ich möchte nur noch hinzufügen, also Goretzka, hat sich sowieso schon bemerkenswert zurückgekämpft, aber wenn nicht jetzt, wann dann, also so wichtig wie jetzt, dann war er noch nie gefühlt in dieser Saison, denn Kimmich fällt aus. Kimmich hat Vertragsgespräche, die stocken, ohne da jetzt ganz tief mit reinzugehen. Das ist nochmal ein Thema für eine gefühlt eigene Folge, wenn es denn da noch weitere Entwicklungen gibt. Also, das ist ganz, ganz spannend gerade auf der 6 bei den Bayern. Und wer ist der Nutznießer? Leon Goretzka. Unlängst auch von Lothar Matthäus Lob bekommen. Es bleibt, finde ich, weiterhin spannend, wie sich das in Richtung Nationalmannschaft entwickelt. Denn eigentlich kann Nagelsmann doch gefühlt jetzt nicht mehr argumentieren, Goretzka nicht mitzunehmen. Gerade wenn Kimmich eventuell sogar noch jetzt für die Märzländerspiele ausfallen sollte. Also, sehr, sehr spannend. Also wir haben ja gesagt, klar, wahrscheinlich will er eher so Pavlovic und Stiller hochziehen und Goretzka ist wahrscheinlich eher sogar komplett raus, zumindest in den Planungen von Nagelsmann. Aber das jetzt gerade zu argumentieren, wenn vielleicht sogar nochmal ein Kimmich ausfallen sollte, also das ist zumindest mal weiterhin spannend und dementsprechend also zum einen natürlich ein komplett verdienter Sieger vom Zwei-Mann-Mauer-Oscar. Und den möchte ich jetzt auch küren in der Kategorie bester Nebendarsteller. Und der Oscar geht an das DFB-Sportgericht. Denn der Fall ist eingetreten, dass Bochum einen Sieg am grünen Tisch errungen hat gegen Union Berlin nach dem Feuerzeugwurf gegen ihren Keeper Patrick Drewes. Das heißt, Bochum hat jetzt 2 Punkte mehr, denn es wird als Sieg gewertet statt als Unentschieden. Bochum steht momentan auf Platz 16, nachdem wir sie schon vor Monaten quasi in die zweite Liga geredet haben. So kann man sich auch als extrem versierter Experte manchmal noch so ein bisschen irren, obwohl natürlich die letzten Schritte noch nicht gemacht sind. Aber jetzt gewinnen sie teilweise nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern auch am grünen Tisch. Moritz, wie ist deine Einschätzung? Was sagst du zu dieser Auswahl und auch natürlich zu dieser Thematik generell?
Also das DFB-Sportgericht wäre für mich da eher ein Anwärter für die goldene Himbeere gewesen.
Ja, aber auch da, also natürlich, es ist ein Nebendarsteller, der extrem in das Drehbuch dieser Saison mit eingreift. Ne? Also, ja. Ob man das jetzt mag oder nicht, das ist dann die andere Frage.
Genau, aber es geht ja quasi dann darum, wie ist diese Leistung zu bewerten? Und die ist für mich eher negativ zu bewerten. Es ist natürlich ein ultra komplexes Thema. Wir haben damals, als dieses Spiel gerade passiert war, schon drüber gesprochen. Und ja, du kannst das nicht endgültig quasi richtig oder falsch bewerten, denn da gibt es einfach so viele Faktoren, die du teilweise auch schwer eben einfach einschätzen kannst. Fangen wir an bei dem Feuerzeugwurf gegen Drewes damals. Für mich hat er ein bisschen zu viel draus gemacht, aber das ist natürlich auch mit sehr viel Vorsicht zu genießen, so eine Aussage, weil man nicht genau weiß, wie es ihm danach ging. Trotzdem, da kann man nochmal ganz kurz drauf zurückkommen, sehe ich auch, wie Marvin Ducksch im Pokal nach seiner Auswechslung aus dem Bielefelder Block was an den Kopf bekommt. Was vielleicht kein Feuerzeug ist, aber weißt du, der lässt sich auch nicht fallen und Bremen legt auch nicht Protest ein. Das sind für mich so Sachen, die passieren eben einfach öfter als eben nur dieses eine Mal. Und da dann so ein Fass aufzumachen, okay, klar, es ging um die Auswechslung und eben, dass sie nicht noch einen eben reinbringen konnten dafür. Trotzdem finde ich insgesamt, wenn man jetzt auf diese Entscheidung guckt, schade, dass Bochum da einen Sieg bekommt. Ich finde es okay, Union zu bestrafen. Irgendwie bist du für deine Fans verantwortlich, auch wenn es unmöglich ist als Verein, das zu verhindern. Das muss man auch sagen. Wie zur Hölle sollst du verhindern, dass jemand was in der Größe eines Feuerzeugs ins Stadion schmuggelt? Da musst du um 10 Uhr morgens zum Stadion kommen und dich einmal komplett ausziehen vor den Security Guards. Anders geht's nicht. Trotzdem musst du irgendwie vor deinen oder für deine Fans haften. Das ist irgendwie auch normal. Trotzdem finde ich dann eben Bochum mit einem Sieg zu belohnen quasi, dafür, dass sie sportlich wirklich nichts dafür getan haben, um diesen Sieg sich zu verdienen, das finde ich falsch. Klar, also rechtlich brauchst du wahrscheinlich quasi ein Ergebnis und wenn du sagst, das Ergebnis ist pro Bochum, dann kriegt Bochum auch Punkte plus und nicht nur Union Punkte minus. Aber das ist für mich trotzdem schade. Es gibt ja auch Punktabzug in anderen Fällen, den hätte man vielleicht dann einfach mal einsetzen können, wenn man Union so stark bestrafen möchte. Aber ich finde einfach Bochum, wir erinnern uns, die lagen in Führung, haben den Ausgleich kassiert, waren früh in Unterzahl und haben wirklich die letzten 50, 60 Minuten nur noch hinten drin gestanden. Und da dann halt kurz vor Schluss in zwei Mann Unterzahl zu kommen, ist für mich halt einfach nicht dann der Startschuss, dass man sagt, jetzt gehen wir, wenn wir hier nochmal wechseln hätten können, gehen wir hier auf den Sieg. Das war irgendwie allen klar, dass sie das nicht tun. Das haben sie eben vorher mit 10 Mann auch nicht getan. Und dann zu sagen, ja, aber wir hätten ja vielleicht noch, das finde ich einfach schade. Und das ist, finde ich, sportlich einfach nicht gerecht. Und der Einspruch der anderen Teams, ich glaube Heidenheim und Pauli waren es, die gesagt haben, sie sind quasi davon auch betroffen. Der wurde ja abgewiesen, weil sie eben nicht unmittelbar betroffen waren. Okay, das ist dann vielleicht so. Das musst du dann vielleicht so urteilen, damit du nicht allen Leuten Tür und Tor öffnest, die dann sagen, ah ja, übrigens, wir waren 15 Punkte drüber, wir waren davon auch betroffen. Aber das ist für mich dann irgendwie so ein bisschen Schlag ins Gesicht, auch für die anderen Teams im Abstiegskampf. Dass Union bestraft wird, nochmal, ist für mich völlig in Ordnung. Von mir aus auch mit einem Punktabzug. Aber dass Union belohnt, dass Bochum belohnt wird, ist für mich einfach unverdient.
Finde ich sehr, sehr schön, wie du das Ganze aufgerollt hast. Es sind natürlich dann auch so Sätze wie, dass Bochums Geschäftsführer danach noch sagt, tut uns leid für den Fußball und dann irgendwie dann doch auch sagt, so, ja, tut uns leid, das ist ja jetzt auch dann irgendwie blöd und zum Beispiel Zingler von Union, die haben ja das die nächste Instanz quasi noch mit hinzugezogen, weil sie eben diesen Präzedenzfall anprangern, also da hängt ja jetzt immer noch ein Rattenschwanz dran. Ich wollte jetzt einfach mal, weil das Urteil jetzt unmittelbar gerade gefällt wurde, das hier nochmal mit reinnehmen. Es ist natürlich eine Thematik, die höchst sensibel auch zu behandeln ist, weil, ja, du sagst auch, das passiert dann hier und da mal öfter. Das ist ja, also ich weiß schon, wie du das gemeint hast, aber das ist ja erstmal jetzt nicht überhaupt nichts Gutes. Also es sollte ja nach Möglichkeit irgendwie nie passieren. Klar, auch da hast du gesagt, unmöglich, solche kleinen Gegenstände bei jedem da irgendwie dingfest zu machen und dass es Idioten überall gibt, gerade wenn so viele Menschen zusammenkommen, ist ja auch leider nun mal klar. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich bin da grundsätzlich auch bei dir, also dass das jetzt so gewertet wird, boah, das hat schon einen sehr, 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 sehr faden Beigeschmack und ich bin auch eher da, dass man dann vielleicht in Richtung Union hätte schauen sollen und nicht die Bochumer dann quasi belohnen sollen dafür am grünen Tisch, dafür, dass das jetzt eben so passiert ist. Also höchst dramatisch, um in der Filmsprache zu bleiben. Vielleicht immer noch nicht auserzählt, also das ist wirklich ein mehrteiliges Drama hier, was sich da entwickelt hat und was da immer noch irgendwie am Laufen ist, jetzt gerade eben mit dieser ersten Entscheidung, dem ersten großen Plot-Twist, ja gar nicht mal unbedingt, aber dieser großen, ja, wie soll man es nennen? Jetzt fehlt mir da das filmische Wort für, aber diese große so Strahlkraft.
So tief sind wir nicht drin in der Materie.
Mist, ja, habe ich mich ein bisschen verzettelt, aber
das weißt du, was es war? Zu. Es war für mich so ein bisschen Don't Look Up. Hast du den gesehen, den Film?
Leider nein.
Da geht es mit Leonardo DiCaprio, da geht es darum, dass sie quasi einen Asteroiden im All sehen und so Wissenschaftler und sagen, scheiße, der hat Kurs auf die Erde, der wird uns treffen. Und dann haben sie eben so einen Countdown von, weiß ich nicht, 100 Tagen, dann wird der treffen. Und es sind Amerikaner, die gehen dann zur Regierung und wollen eben irgendwie dafür sorgen, dass was unternommen wird. Und dann ist eben sehr viel so diese, da gibt es diese Don't-Look-Up-Bewegung, dass quasi die Politik sagt, nee, einfach nicht hochgucken, einfach quasi so tun, als wäre nichts, das ist alles Quatsch. Die Wissenschaft wird so ein bisschen auch belächelt. Und dann geht es quasi diesen ganzen Film darum, dass eigentlich die Leute, die Ahnung haben, wissen, das wird in die Hose gehen und alle anderen bezweifeln es so ein bisschen, verschließen so ein bisschen die Augen davor und am Ende kommt es dann wirklich so, der Asteroid haut rein und die Welt wird quasi eigentlich ausgelöscht. Ist jetzt sehr dramatisch, aber es ist quasi so ein bisschen, alle wussten eigentlich, worauf es hinausläuft. Ich hatte auch nicht wirklich den Glauben, dass da irgendwie plötzlich anders entschieden wird und dann kommt es am Ende wirklich so. Also für mich ist es kein Happy End, wie gesagt. Sportlich ist es für mich völlig unverdient für Bochum, aber Trotzdem musst du natürlich irgendwie Union bestrafen, ist klar.
Ja, dann machen wir da einen Haken dran und kommen zur Kategorie des besten Hauptdarstellers. Und da möchte ich starten mit einem Mainzer. Johnny Burkhardt, der sich mal wieder zum Matchwinner aufgespielt hat, zumindest was sein Tor angeht. Da gab es bei den Mainzern noch ein paar andere Protagonisten, die das wahrscheinlich auch verdient hätten, hier in meiner Liste mit aufgeführt zu werden. Über das Spiel haben wir ja auch schon gesprochen. Da war einiges drin. Die Mainzer jetzt auf Champions-League-Kurs, so kann man das ruhig sagen, denn sie sind auf Platz 4 und das ist eine einfach unglaubliche Saisonleistung und da ist Johnny Burkhardt natürlich mittendrin als bester Torschütze der Mainzer, als generell einer der Spieler, der sich in dieser Saison absolut in den Fokus gespielt hat und ich wäre schon sehr, sehr überrascht, wenn der nicht auch Ende des Monats mit beim DFB von der Partie ist. Die Finger sind gecrossed, dass er sich bis dahin bloß nicht mehr verletzt.
Ja, absolut, gehe ich total mit. Ich gehe da sogar so weit mit, dass ich beim gleichen Spiel bin und mit meiner Nominierung quasi seinen kongenialen Partner mit dabei habe, mit Nadim Amiri, der für mich in dem Spiel vielleicht noch ein Ticken wichtiger war, weil er eben das 1-1 selbst gemacht hat und dann auch beim 2-1 wieder mal seine klasse Übersicht bewiesen hat. Dann natürlich, wie du gesagt hast, macht Burkhardt überragend diese Drehung bei der Ballannahme. Das ist wirklich überragend gut. Und den dann noch so unterzubringen mit dem schwachen Fuß, ist einfach sehr, sehr stark. Und die Mainzer verdienen sich auf jeden Fall hier mit jedem Spiel den europäischen Auftritt nächstes Jahr. Es müsste halt vielleicht nicht zwingend die Champions League sein, wenn diese anderen Teams wie Leipzig, wie eigentlich auch Dortmund, wenn die eine konstantere, bessere Saison eigentlich nah an den eigenen Erwartungen spielen würden. Aber trotzdem verdienen sich die Mainzer das eben. Und ja, wenn die Konkurrenz zu blöd ist, wenn die so schwächelt, dann völlig verdient und völlig okay, auch wenn die dann es vielleicht sogar in die Champions League schaffen. Also das wäre natürlich wirklich ein absoluter Hammer. Muss man dann gucken, ob es nicht vielleicht eine Nummer zu groß ist, so ein bisschen à la Union vor 2 Jahren. Aber das kann man dann sehen. Die Sorgen, die möchte man, glaube ich, als Fan anderer Vereine ganz gerne haben.
Absolut, also das ist ja auch immer so ein bisschen das Ding. Wir haben auch schon über Heidenheim gesprochen, die natürlich jetzt gerade wieder dieses Klassische haben. Gab es ja ganz oft mit Freiburg, mit Köln, die dann eine Saison gespielt haben, die sie dann plötzlich nach Europa gebracht hat. Und in der nächsten Saison gab es dann den Abstieg. Ich würde behaupten, Mainz ist da noch ein bisschen gefestigter. Aber man sieht es ja allein schon zum Beispiel jetzt auch an Stuttgart, ne? Also auch die hatten jetzt mit der Dreifachbelastung da so ein bisschen zu kämpfen. Sind noch so ein bisschen hinter den eigenen Erwartungen, die natürlich katapultartig nach vorne, nach oben gegangen sind mit dieser letzten Saison, als sie Vizemeister geworden sind. Da hängen sie noch so ein bisschen hinterher. Ja, was es jetzt am Ende bei Mainz wird, ne, wird sich zeigen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es zumindest, auch wenn es jetzt, keine Ahnung, Conference League oder sowas werden sollte, nicht gleichbedeutend wäre, natürlich auch ein bisschen. Da muss man dann beobachten, wer bleibt, wer geht, weil natürlich Burkhardt, Amiri und Co., die sind auf ganz, ganz vielen Zetteln, da bin ich mir sicher. Dementsprechend, das ist natürlich auch immer noch Teil des großen Ganzen, was man da sehen muss. Aber ja, du sagst es richtig, also mit den Leistungen der letzten Monate, eigentlich dieser ganzen Saison, die so ein bisschen schleppend losging bei den Mainzern, weil er dann peu à peu immer besser, konstanter wurde, haben sie es sich theoretisch unglaublich verdient und das ist ja für jeden Verein, sage ich mal, in der Größenordnung auch irgendwo ein Traum. Also ich meine, ja, für Heidenheim ist es jetzt gerade auch blöd, aber hey, die hatten ein Spiel gegen den FC Chelsea so, ne? Also ich glaube, da würde jeder Mainzer sagen, komm, nehmen wir auch. Also wenn das nicht gleichbedeutend wäre mit Platz 18 nach 24 Spieltagen. Aber ja, das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal, aber zumindest machen die Mainzer auf mich, ja, als Verein, die sind jetzt ja auch schon ewig dabei. Bei Heidenheim war es ja auch wieder so Aufstieg und Saison drauf, so bam, weißt du?
Ja.
Das ist ja dann immer schon noch ein bisschen was anderes. Trotzdem, ja, muss man auch immer im Hinterkopf haben. Das birgt auch immer ein gewisses Risiko. Jetzt gerade macht es einfach Spaß, Bo Henriksen da kochen zu sehen.
Der tischt da richtig was auf jeden Fall. Das wirkt alles sehr, sehr gefestigt. Das hast du sehr schön nochmal gesagt. Ich glaube auch, dass sie so eine Europareise ganz gut wegstecken würden. Natürlich ist wichtig zu sehen, wer da im Sommer bleibt. Ja, gerade so ein Amiri ist natürlich so ein klassisches Beispiel von, du hattest auch schon eine sehr schwere Phase in deiner Karriere, jetzt läuft es richtig gut. Mach nicht den Fehler, um jetzt sofort wieder das Schiff zu verlassen. Auf der anderen Seite, vielleicht geht's auch gut. Also das ist sehr spannend für mich. Burkhardt, das ist so ein Ur-Mainzer und kommt auch aus der Region. Gerade auch mit seinen paar Verletzungen, die er immer wieder hat, könnte ich mir vielleicht auch sogar vorstellen, dass er bleibt. Auch als Kapitän, muss man sagen, mit 24 Jahren. Das ist schon auch ein Wort, beziehungsweise Kapitän, wenn Wittmann nicht auf dem Feld ist. Das hat schon sehr viel Gewicht. Von daher sind da, glaube ich, die Mainzer, können sich da, glaube ich, relativ optimistisch schätzen, dass die beiden bleiben. Das nur dazu.
Ja, oder denkst noch, du? Naja, so ein Satz vielleicht noch zu Amiri. Also klar, der ist jetzt noch nicht uralt, ein bisschen jünger als ich. Aber bei dem könnte es natürlich dann auch nochmal in die Richtung gehen, ich sag mal in Anführungsstrichen kurz vor dem Karriereende, ein bisschen überzogen gesagt, vielleicht nochmal einen richtig fetten Vertrag zu unterschreiben. Ich finde, das darf man auch nicht immer unterschätzen. Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Mittelklasse-Premier-League-Club um die Ecke kommt und sagt, wir wollen dich haben und bieten dir irgendwie fünfmal so viel, wie du gerade in Mainz verdienst, dann muss man so ehrlich auch sein, dass man vielleicht dann auch nochmal sowas sagt wie, ja, hier in Mainz spiele ich jetzt gerade vielleicht den besten Fußball der letzten 5, 6, 7, 8 Jahre, aber da kriege ich halt nochmal das Fünffache und spiele nochmal ein bisschen in der Premier League. Ist immer, finde ich, also das
absolut,
ich, absolut. Muss man schon auch irgendwo dann mit einberechnen, wie es dann kommt. Boah, da gibt es ja gerade noch gar keine Tendenzen, deswegen einfach mal schauen, jetzt gerade noch genießen, was die beiden da zaubern. Auch natürlich ein Paul Nebel, toll entwickelt. Da gibt es ganz viele Mainzer zu nennen, die da wirklich einfach Gesichter dieses Aufschwungs sind. Aber die Speerspitze würde ich auch sagen, Burkhardt und Amiri.
Ja, ich gehe mal zu meiner zweiten Nominierung über, also meinem Platz 2. Und mir ist gerade aufgefallen, das klingt so ein bisschen wie die Weiterentwicklung eines Pokémon, also von Amiri zu Adeyemi. Das ist meine zweite Platzierung hier. Karim Adeyemi, der ist für mich der quasi zweitbeste Hauptdarsteller. Eigentlich vielleicht könnte man sagen, eher so ein bisschen Nebendarsteller in den letzten Wochen oder generell, ist jetzt nicht unbedingt der Posterboy von den Dortmundern, aber für mich in diesem Spiel am Wochenende eben bei dem 2-0 Auswärtssieg bei St. Pauli war er für mich der Hauptdarsteller. Der hat sehr, sehr viele gute Aktionen gehabt, gerade so dieses, was ich in der Vergangenheit auch schon an ihm kritisiert habe, dass er manchmal einfach zu früh den Ball verliert, auch gerade in so Dribblings einfach nicht sicher genug ist. Da sah er oft sehr, sehr gut aus, fand ich. Natürlich mit seinem Tempo, das hat er immer mit drin. Das ist immer eine ganz, ganz große Waffe. Und hat dann eben das 1-0 von Guirassy vorbereitet, sehr gutes Auge bewiesen. Und das 2-0 war ja wieder mal so ein richtiges Adeyemi-Tor. Da wird der Ball nach einer Paulianer-Ecke rausgeklärt in die gegnerische Hälfte. Und Adeyemi, der da eben an der Mittellinie genau dafür steht, genau darauf wartet, dem dann hinterher sprintet, sich gegen den, ich glaube, Philipp Treu war es, gegen den Verteidiger durchsetzt, da auch verhindert eben, dass er gefoult wird, bleibt da auf den Beinen, lässt dann den letzten Verteidiger noch mit einem Haken stehen und schiebt ihn dann mit rechts ein. Der Jubel auch sehr, sehr cool, einfach so völlig regungslos stehen geblieben und auf die Auswärtsfans gestarrt. Also das war für mich eine richtig gute Performance. Und auch er scheint jetzt unter Niko Kovac vielleicht nochmal so einen kleinen Aufwind zu haben, auch ein bisschen gesetzter zu sein als vorher. Also gerade ein Jamie Gittens, der jetzt immer mal wieder von der Bank kam, den hat er vielleicht so ein bisschen verdrängt und deswegen für mich ist er hier zumindest mal eben auf dem Podium dabei, was die besten Hauptdarsteller angeht.
Kann ich wirklich gar nicht mehr viel hinzufügen, beziehungsweise gar nichts mehr hinzufügen. Das war wunderbar erklärt und dementsprechend nehme ich einfach mal einen Spieler der anderen Borussia mit rein. Und zwar Robin Hack, der quasi eine ähnliche Rolle, Position spielt wie Karim Adeyemi. Und der hat sogar 2 Tore gemacht und 1 wurde sogar noch annulliert. Also, ne, da merkst du schon, meine Auswahl ist da deutlich fundierter. Also beim 3-0-Sieg von Gladbach in Heidenheim. Du hast das Spiel wunderbar beschrieben. Für alle Fohlen war es einfach nur entspannt, sich das damit anzuschauen und zu sehen, wie die Gladbacher die 3 Punkte aus Heidenheim entführen. Und ja, mittendrin eben Robin Hack, der doppelt trifft und ja, die Gladbacher glücklich macht. Natürlich für dich extrem bitter, dass Guirassy bei den Dortmunder getroffen hat und Kleindienst wiederum nicht, da hat ihn Robin Hack diesmal den Job da abgenommen. Dementsprechend auch ganz spannend, jetzt gerade Guirassy und Kleindienst mit beide 14 Toren, Moritz. Also das wird nochmal richtig eng da, deine ja. Vorhersage, dass Kleindienst am Ende mehr Tore macht als Guirassy. Gut, der hat natürlich auch in der letzten Woche, da konnten wir ja leider nicht intensiver drüber sprechen, aber da hat er natürlich mal richtig aufgeholt mit seinem Viererpack. Also Wahnsinn, was da abging.
Das hat wehgetan.
Mhm. Aber wer weiß, vielleicht macht Kleindienst ja auch schon bald einen. Also,
wir schau mal, wann die gegen Bremen spielen, warte.
Ja, gut, die müssen natürlich jetzt gegen die Mainzer. Also das wäre ein guter Zeitpunkt für Gladbach, um da mal den vierfachen Kleindienst rauszuholen. Aber zurück zu Robin Hack. Ich denke, muss man auch nicht viel zu sagen. Das Spiel, das da aufgerollt, er eben mit seinen 2 Toren da einer der absoluten Hauptdarsteller bei einem wichtigen und komplett ungefährdeten Sieg der Gladbacher in Heidenheim.
Sehr, sehr spannend, Anton. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Bundesliga und die Spieler wissen, dass wir diese Folge aufnehmen, dass wir die Oscars verleihen. Rate mal, wo Robin Hack letztes Jahr platziert war in der Folge.
Ich glaube, es kann sogar sein, dass das Spiel war, in dem er dreifach getroffen hat. Und es war dieses, wie haben wir es nochmal genannt?
Es war, bevor du da hingehst, es war nicht der Dreierhack, es war noch der Doppelhack. Ja, und er war bei dir auch Platz 2 beim besten Hauptdarsteller. Also genau das, wie in dieser Folge, das kannst du ja auch wieder keinem erzählen. Also dass das ist Zufall ist, das glaubt dir niemand. Robin Hack, danke auf jeden Fall fürs Zuhören, Junge. Mach weiter so.
Wenn du willst, ne? Also er soll gerne Bescheid sagen. Wenn die irgendwann mal ein wichtiges Spiel haben oder so, dann meinetwegen schieben wir noch eine Oscar-Folge zwischen, ne? Für den so Robin
Sommer-Oscars,
machen wir das.
Ja. Kein Problem.
Gut, dann, das ist ja auch ein Fanservice dann irgendwo, weißt du? Ja. Also, wenn du das brauchst, wenn du uns beide brauchst, um solche Performances da abzulegen, dann okay, wir sind doch da, Mensch. Mach dir doch keinen Kopf und sag einfach mal Bescheid.
Also Robin Hack auf jeden Fall der Oscars-MVP auf jeden Fall mit Leon Goretzka zusammen. genau, es war der Doppelhack damals im Derby gegen Köln, hat er 2 Tore gemacht. Ich glaube, Damian Downs hat da noch in der Nachspielzeit den Ausgleich gemacht für die Kölner. Ich glaube, der Dreierhack kam dann später, ich glaube, gegen Hoffenheim war es. Aber auf jeden Fall der Doppelhack damals für ihn fast den besten Hauptdarsteller. Wer ist jetzt deine Nummer 1?
Es ist jemand, der schon vorkam in dieser Folge. Und der Oscar geht an Leon Goretzka. Und hier könnt ihr jetzt einfach mal bitte zurückspulen in der Folge. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, die Laudatio, die Moritz für ihn gehalten hat als bester Nebendarsteller, die war eigentlich an Perfektion nicht mehr zu überbieten. Dementsprechend, los, spul ruhig zurück. Seid immer noch da? Zurück? Spulen jetzt? Na gut, ihr wollt es von mir hören, verstehe ich auch. Für mich eben zum einen die Art und Weise und zum anderen der Zeitpunkt entscheidend für meine Verleihung des Oscars, des besten Hauptdarstellers an Leon Goretzka, denn dass der zum Beginn der Saison tot geglaubt wurde und ausgemustert und so, das haben wir jetzt schon hinlänglich besprochen. Dass er wieder toll zurückgekommen ist, haben wir gesagt. Dass er wieder sich reingespielt hat in die Mannschaft, dass er wieder ein wichtiger Bestandteil ist. Alles gut. Aber jetzt gerade, zu diesem Zeitpunkt, Kimmich fällt verletzt aus. Kimmich hat diese, ja, doch Grundsatzdebatte bei den Bayern gerade wieder losgetreten mit seinem Vertragspoker, wo Eberl auch nochmal ganz deutlich gesagt hat, keiner steht über dem Verein. Und wenn das einer bewiesen hat, dass er sich nicht über den Verein stellt, sondern sich einfach eingliedert, einfach seine Leistung bringt, einfach arbeitet, dann ist das Leon Goretzka. Und der belohnt sich jetzt an dieser Stelle, gerade auch nochmal mit diesem Tor, aber auch, was du schon gesagt hast, mit dieser unfassbar präsenten, kämpferischen Leistung und holt wirklich wieder alle Argumente auf seine Seite. Vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen, weil ich wirklich einfach ein riesen Leon Goretzka-Fan bin. Aber ich finde, das kann man schon auch einfach mal würdigen und ihn hier als besten Hauptdarsteller küren. Du hast es auch schon gesagt, er hat nicht nur dieses wichtige 2-1 gemacht, er hat sich reingehauen, der grätscht die Dinger weg. Der steht auf dem Platz und liefert Leistung ab. Ich finde es einfach nur noch bewundernswert. Und lass mir da auch gerne sagen, ein bisschen, wie gesagt, ne, ich bin da jetzt nicht ganz frei von irgendwelchen, also nicht ganz unparteiisch, sage ich mal. Aber ich finde es trotzdem einfach nur Weltklasse, wie der das macht. Und ich habe viele Freunde auch, die Bayern-Fans sind. Und wir sind eigentlich alle der gleichen Meinung. Bitte, meinetwegen, verkauf wieder Palinha oder was auch immer, aber behalt doch einfach Leon Goretzka. Und ich glaube, da spreche ich vielen Bayern-Fans aus der Seele. Der ist einfach ein Megatyp.
Ein Megatyp und auf jeden Fall auch ein Mega-Fußballer. Und du hast auch die Nationalmannschaft angesprochen. Ich gehe da mit. Ich sehe den auch auf jeden Fall wieder ja, im engen Kandidatenkreis. Gerade auch dieses Hierarchie-Thema, was bei Nagelsmann ja auch ein großes war, weswegen, glaube ich, auch ein Mats Hummels nicht zur Heim-EM mitgekommen ist. Das sollte ja eigentlich bei Leon Goretzka auch kein Problem sein. Also wenn er sich so eben hinten anstellt und einfach für seine Minuten kämpft und diese Rolle akzeptiert bei den Bayern, dann wird er das ja bei der Nationalmannschaft, denke ich mal, genauso tun. Wie gesagt, menschlich sehe ich da sowieso kein Problem. Absolut super sympathischer Zeitgenosse. Und deswegen habe ich da für ihn auch die Hoffnung. Ich mag ihn auch sehr gerne, auch als Spielertyp eben. Und oft passiert es ja auch so ein bisschen, dass dieses Kämpferische so quasi so abgetan wird. Ah, okay, wer kämpft, kann kein Fußball spielen und andersrum. Aber das ist ja ein riesen Irrglaube. Also zum einen gibt es eben viele, die beides sehr gut können. Vielleicht gerade so ein Granit Xhaka als für mich so vielleicht Prime-Beispiel. Und dann, jeder weiß, der Fußball spielt oder mal Fußball gespielt hat, wenn du jemanden hast, der viele Zweikämpfe gewinnt, das sind die Unterschiedsspieler oft im Team. Klar, es gibt welche, die vorne machen, die Tore machen oder Tore vorbereiten, aber so ein Zweikampfmaschine im Mittelfeld da, die macht oft wirklich den Unterschied. Und das ist Leon Goretzka eben im Moment, gerade wie du sagst, wenn Kimmich so ein bisschen ja offen ist, eben wie seine Zukunft aussieht und auch wie er im Moment fit ist und Pavlovic eben auch krank gewesen, dann muss er da sein und das hat er absolut geliefert und das freut mich sehr für ihn, genau wie du es auch sagst.
Da bin ich sehr gespannt, wer es bei dir ganz nach oben aufs Treppchen geschafft hat.
Genau, dann komme ich zu meinem besten Hauptdarsteller. Und der Oscar geht an Robin Hack. Bei mir ist er ganz oben, Robin. Wirklich, wir haben dich eben schon extrem gelobt. Du hast es geschafft. Letztes Jahr gerade noch so dran vorbeigeschrammt. Vielleicht ist ihm auch eben schon wieder das Herz in die Hose gerutscht, weil er eben nur auf Platz 2 war bei dir. Bei mir ist er ganz oben. Es war einfach eine klasse Leistung. Und auch wenn wir vorhin gesagt haben, Gegenwehr ist so ein bisschen ausgeblieben von Heidenheim. Zumindest so, dass es eben dann doch ein einseitiges Spiel war. Aber wie er seine Geschwindigkeit und mittlerweile auch seine Abschlussstärke, wie er die einsetzt im Moment, das gefällt mir richtig gut. Gerade dieses 1-0, da erobern die Gladbacher ein bisschen hinter der Mittellinie den Ball und Hack wirklich ein paar Sekunden, bevor der Ball bei Weigel ist, der dann diesen tiefen Ball spielt, sprintet er schon los, weil er weiß, ich krieg da den Ball. Weigel spielt auch einen fantastischen Pass durch die Mitte. Aber Robin Hack, der ist eben so schnell, der berührt den Ball, glaube ich, einmal und ist dann am 16er und haut ihn rein. Auch sein zweites Tor dann so ein bisschen von der Strafraumkante war vielleicht nicht ganz unhaltbar für Kevin Müller, aber trotzdem, du hast ja vorhin auch gesagt, macht sogar noch ein drittes, wo es vorher eine Abseitsstellung gab, gar nicht von ihm, sondern in der Entstehung eben. Aber trotzdem eine super Performance und für mich eben der Man of the Match, ganz klar in der Gladbacher, in diesem Gladbacher Auswärtssieg in Heidenheim. Und deswegen hat das für mich jetzt einfach mal verdient, sich da diesen Oscar mit nach Hause zu nehmen.
Ja, freut mich auch für ihn. Und wie gesagt, das Allerwichtigste ist jetzt, dass er sich sofort bei uns meldet und halt sagt, wann er die Oscar-Folgen braucht. Da sind, glaube ich, dann auch alle Gladbach-Fans glücklich, wenn wir da mit unserer Reichweite und unserer Expertise helfen können. Also sag einfach gerne Bescheid. Du hast gesehen, wir schätzen dich, wir sehen deine Leistung, wir sind für dich da. Und du siehst, du wirst hier auch belohnt. Wir sehen deine Leistung, wir sind für dich da und geben dir dann auch dein verdientes Hack.
Ja, ich würde auch sagen, so ein bisschen als quasi zusätzlichen Ansporn für Gladbach-Spieler in der Zukunft, also wenn da überhaupt Platz ist auf dem Treppchen neben Robin Hack, würden wir sagen, für zukünftige Gladbacher Oscars, machen wir da so ein kleines Gesicht von Oskar Wendt drauf, der dich da so schön anstrahlt mit seinem, mit seinem schönen Lächeln. Das sollte doch nochmal eine zusätzliche Motivation geben.
Absolut. Dann haben wir es geschafft. Die Oscars, die Zwei-Mann-Mauer-Oscars, sie sind im Kasten und ich glaube, da gibt es einige ganz, ganz glückliche Gewinner. Bester Film, bester Nebendarsteller und bester Hauptdarsteller. Und da waren einige dabei. Dementsprechend, danke, dass ihr zugehört habt. Moritz, danke für deine Expertise, für deine Jury-Ergebnisse. Und nein, 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 die Folge ist noch nicht vorbei. Macht euch keine Sorgen, denn wir machen nochmal richtig Nachrichten. Making News. Der europäische Wettbewerb steht nämlich natürlich an und da wollen wir natürlich auf die Champions League gucken und auf die Europa League. Da sind ja noch einige deutsche Vereine im Einsatz und ich würde sagen, um den Spannungsbogen ein bisschen hochzuhalten, lass uns doch mal starten mit der Europa League, Moritz. Ajax Amsterdam. Was sagst du?
Ja, es ist ein knackiges Los für die Frankfurter. Es hätte auch einfacher kommen können. Auf der anderen Seite gibt es noch ein paar ziemlich andere Brocken, die man vielleicht noch nicht unbedingt erwischen will. Ich glaube, die können sich auf jeden Fall durchsetzen. Ich würde auch auf Frankfurt gehen. Trotzdem, gerade jetzt dieses Hinspiel in Amsterdam, da muss man, glaube ich, bestehen. Da kann es schon richtig brennen. Deswegen für mich setzen sich die Frankfurter durch, aber ich glaube, im Hinspiel könnte es nochmal eng werden. Ajax muss man auch dazu sagen, nachdem sie letztes Jahr ja wirklich eine Grottensaison gespielt haben, dieses Jahr wieder Tabellenführer in der Eredivisie. Also die sind so ein bisschen zur alter Stärke zurückgekehrt.
Ja, für die Frankfurter absolut die Wochen der Wahrheit, kann man sagen. Also die hatten jetzt Bayern, Leverkusen, haben da zweimal ganz schön übel die Hucke voll bekommen. Jetzt also Ajax und ich sag mal so, wenn das jetzt nicht so nach Plan läuft, dann ist eine bisher total wunderbare Saison der Frankfurter ganz schön in Gefahr, denn sie haben sich jetzt auch durch die Niederlagen in der Liga diesen Vorsprung, den sie vor diesen ganzen Verfolgern hatten, so ein bisschen verspielt. Also drohen da jetzt theoretisch auch mit weiteren Punktverlusten aus den Top 4 rauszurutschen. Also ich glaube auch, die Frankfurter haben die Qualität, sind da vielleicht leichter Favorit, aber das kann in beide Richtungen schwingen. Also ganz, ganz fiese Aufgabe. Du hast es gesagt, Ajax auch wieder ja, zu alter Stärke in gewisser Art und Weise zurückgefunden. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch, es kommt viel drauf an, wie sehr sie jetzt in Amsterdam dann eben bestehen und sich da reinwerfen und dann vielleicht zu Hause den Sack zumachen können. Also sehr, sehr spannende Paarung. Wir beide, glaube ich, mit einem kleinen Vorteil für Frankfurt, aber boah, das wird nicht einfach.
Absolut nicht. Dann gehen wir mal zur Champions League über. Da sind wir im Achtelfinale, genau wie eben in der Europa League auch, haben die Zwischenrunde überstanden. Gab ja auch ein, zwei Überraschungen, würde ich sagen. Trotzdem finde ich sehr viele richtig knackige Duelle dabei. PSG, Liverpool, natürlich die Bayern gegen Leverkusen. Hast Madrileño Derby, wie es die Spanier sagen. Also wirklich unfassbare Partien, die Dortmunder gegen Lille. Wo magst du anfangen? Was sind deine Predictions?
Ja, gehen wir doch einfach mal erstmal die Dienstagsspiele durch. Ich glaube, Brügge gegen Aston Villa, lassen wir mal kurz raus. Dortmund gegen Lille. Ich glaube tatsächlich, dass Dortmund gerade auch, dass es denen vielleicht sogar zugute kommt, als erstes zu Hause zu spielen, weil ich kann mir vorstellen, dass sie, wenn sie einen richtig guten Tag erwischen, sich da so ein kleines Polster erspielen können. Also, ich sage jetzt nicht, die schießen Lille aus dem Stadion, aber vielleicht so ein Sieg mit 2 Toren Vorsprung oder so, da ist man dann schon so ein bisschen entspannter. Haben sie ja gegen Sporting quasi ähnlich gemacht. Dementsprechend glaube ich schon, dass Dortmund da das Ding ziehen wird. Ist natürlich ein vergleichsweise dankbares Los für die Dortmunder. Also ich glaube, da wird sich keiner geärgert haben. Kann auch zum Stolperstein werden, aber alles andere als ein Dortmunder weiterkommen, wäre da schon eine extreme Enttäuschung. Das ist ja ganz klar. Bei Real gegen Atletico, muss ich sagen, würde ich auf ein 50-50-Ding gehen. Atletico spielt so unfassbar unangenehm in dieser Saison. Real auch schon Spiele gehabt, wo die Weltklasse der ganzen Topstars da einfach zu gut war für jeden Gegner. Gleichzeitig natürlich dieses Derby-Charakter in der Champions League jetzt auch noch. Also, boah, ich würde wirklich 50-50, kann in beide Richtungen kippen, kann ein ganz ekliges Spiel werden. Das ist ja diese Atletico-Art, wie die gegen Leverkusen gespielt haben. Boah, das bleibt mir immer so in Erinnerung. Das war so giftig, so ekelhaft. Man hat richtig gesehen, wie teilweise die Leverkusen richtig angepisst waren. Vollkommen zu Recht. Das ist nun mal diese dreckige, leicht dreckige Spielweise von Atletico Madrid, aber auch so abgezockt. Und
ich muss immer an das Duell mit den Bayern denken, während Corona, als Müller da keine Fans im Stadion und dann gibt es, glaube ich, einen Freischuss für Atletico und er so: Das ist faul, wir spielen gegen Atletico Madrid, die größten Rabauken im europäischen Fußball. Und das ist faul. Das ist eine der legendärsten Aussagen auf jeden Fall. Das war vielleicht die einzige gute Sache an den Corona-Spielen, dass man da so goldene Gems auf jeden Fall gehört hat. Aber ja, absolut, Atletico ist richtig unangenehm. Trotzdem sind die, finde ich, eben in den letzten 1, 2, 3 Jahren auch einfach offensiv so noch mal einen Schritt nach vorne gegangen. Haben jetzt wieder im Pokal unter der Woche gegen Barcelona noch in der Nachspielzeit ausgeglichen zum 4-4. Auch ein völlig wildes Spiel. 2-0 geführt, 2-4 hinten gelegen und dann noch 4-4. Am Ende wieder der Sörloth. Also den können die auch nicht mehr sehen langsam, die Barcelona-Fans. Von daher, ich würde einfach mal mit einem Upset gehen. Ich sage einfach mal jetzt, wo man es nicht erwartet, man tippt immer auf Real in der K.O.-Phase. Ich sage, Atletico setzt sich da richtig eklig, wie du sagst, durch.
Ja, finde ich schon auch komplett legitim, das sozusagen. Dann gehen wir nochmal auf die beiden Topspiele des Mittwochs ein. Bayern gegen Leverkusen. Ja, man muss so gesehen sagen, auf dem Papier ist Leverkusen der Favorit. Bayern irgendwie, glaube ich, seit 6 Duellen inzwischen nicht mehr gegen die Leverkusener gewonnen. Also, ich glaube daran, dass Bayern weiterkommt, aber die Statistiken sprechen für Leverkusen. Wie siehst du es?
Ja, unfassbar schwer, das zu sagen. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass es Hin- und Rückspiel gibt, einfach um so ein bisschen diese, ja, jetzt wo man gerade dieses Liga-Duell hinter sich hat, einfach, dass sie sich auch einfach nicht mehr sehen können, so um dieses Spiel noch zweimal zu haben. Ich glaube, es ist ein kleiner Nachteil für Bayern, dass sie zuerst zu Hause spielen, einfach weil sie dann diesen Druck haben, das Spiel gewinnen zu müssen eigentlich. Weil das, glaube ich, einfach schwieriger nochmal wird in Leverkusen, wie wir jetzt auch in der Liga gesehen haben gerade. Deswegen auch unglaublich schwer. Also da, glaube ich, boah, da wirklich kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube, wenn Kimmich nicht spielt im Hinspiel, dann gewinnt Leverkusen in München und dann kommen sie auch weiter.
Das ist natürlich bodenlos, dieser Take. Leider könntest du vielleicht recht haben. Aber ich bin noch guter Dinge. Mal sehen, wie das Spiel wird am Mittwoch. Also da bin ich natürlich äußerst involviert. Und dann noch der Blick Paris gegen Liverpool. Wahrscheinlich das andere interessanteste Spiel. Rotterdam, Mailand und Benfica gegen Barca. Auch coole Spiele, aber gehen wir mal noch spezifischer auf Paris gegen Liverpool ein. Auch da vermutlich Liverpool in der Form auf dem Papier so ein bisschen Favorit, aber ich muss sagen, ich bin inzwischen doch irgendwo großer Paris-Fan, zumindest was so die fußballerische Qualität und die Art und Weise, wie sie spielen, angeht. Also diese, ja, jetzt doch Dichte an extrem talentierten, jungen, spannenden Spielern, Zaïre Emery, Désiré Doué, dann natürlich Dembélé, der eine überragende Saison spielt. Also es macht schon echt Bock, den zuzugucken. Jetzt haben sie noch Kvaratskhelia mit dazu geholt. Also es ist eine echt gute Truppe. Also boah, ich glaube, die könnten auch Liverpool ärgern.
Ja, also als Liverpool-Fan hätte ich richtig Schiss. Also das ist, du hast es gesagt, eigentlich Liverpool, die Top-Mannschaft dieses Jahr in ganz Europa. Also auch wie die durch die Ligaphase der Champions League durch sind, unfassbar. Sind auf Kurs, Meister zu werden in England. Aber was PSG, du sagst es richtig, da in den letzten Wochen und Monaten gerade offensiv abfeuert, da wird einem wirklich Angst und Bange, gerade wenn du es eben mit der gegnerischen Mannschaft hältst. Die sind in einer unfassbaren Form. Als Fan würde ich mich jetzt noch nicht bezeichnen, aber du hast schon recht. Das ist schon irgendwie ein bisschen mehr ein Team als noch in den Neymar, Messi und Mbappé-Zeiten. Da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich weiß noch, da gab es irgendwie Momente, wo sich ein Neymar aufregt, wenn jemand anders das Tor macht, statt ihm. Also das gibt es jetzt nicht mehr. Da wird sehr viel zusammengespielt und diese ganzen jungen Spieler funktionieren wirklich super zusammen. Das ist schon extrem, extrem hart. Also ich glaube, da muss Liverpool gerade im Hinspiel eben in Paris aufpassen. Deswegen sehe ich da, wenn sie es überstehen können, das Hinspiel, kommt Liverpool weiter. Aber, also sie sind auch nicht weit aus dem Fenster gelernt. Wenn sie das Hinspiel 4-0 verlieren, glaube ich nicht, dass sie weiterkommen.
Ich
Aber
glaube, wenn sie gewinnen, dann kommen sie weiter.
wenn sie beide Spiele gewinnen, also dann steht dem Weiterkommen nichts im Wege. Ja, nee, ich glaube, da müssen sie aufpassen. Ich glaube, sie schaffen es im Hinspiel, da nicht unterzugehen. Und dann, glaube ich, reicht es im Rückspiel.
Ja, das ist eben die Kehrseite dieses PSG-Kaders. Also ich glaube, dann gerade bei so ganz großen Spielen wie jetzt gegen Liverpool könnte es sein, dass noch so ein bisschen die Abgezocktheit, die Erfahrung vielleicht fehlt und dass das dann auch ja, ein ausschlaggebender Punkt sein wird. Also ich würde auch sagen, Liverpool zu 60%, aber Paris macht Spaß, kann eine ganze Menge Tore schießen, kann allen gefährlich werden und ist da sicher bei weitem nicht abzuschreiben. Also auch da einfach ein Duell, auf das man sich einfach nur riesig freuen kann als neutraler Beobachter.
Absolut. Ich mache die Kategorie zu mit der Bildschlagzeile zum Dortmund-Spiel für nächste Woche, beziehungsweise diese Woche. Niko Kovac bleibt Herr der Pille gegen Lille.
Einfach Perlen des Lokaljournalismus, ne?
Facts. Wer das noch nicht abonniert hat auf Instagram, rein da. Das ist wirklich eine sehr gute Seite.
Und an der Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Robin Hack. Moritz, das war schön. Das war eine ganze Menge. Und ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Da sind einige glückliche Gewinner, einige nicht ganz so glückliche Gewinner, wenn ich an Timo Horn denke. Sorry nochmal an der Stelle. Leider gehört das dazu. Und vor allem eine ganze Menge richtig, richtig spannender Fußball, der auf uns wartet. Und der dann wiederum darauf wartet, von uns analysiert zu werden, denn das wird dann in der kommenden Woche natürlich wieder passieren. Ich freue mich schon jetzt drauf und bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören und bei dir fürs Dabeisein.
Danke dir ebenso, Anton. Die Vorfreude ist bei mir genauso groß. Und ja, genießt die Champions League. Du hast es gesagt, da sind ein paar richtige Kracher dabei. Und freut euch dann auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.